Wir fahren weiter mit Daniel und kommen jetzt in die schwierigeren Kapitel, ab Kapitel 7, die prophetischen Kapitel. Und wir werden heute den ersten Teil, die erste Hälfte des Kapitels 7 miteinander ansehen. Das reicht bei weitem nicht für das ganze Kapitel. Man könnte locker mehrere Predigten über dieses Kapitel machen. Vielleicht kann man das Bild auch einblenden jetzt. Daniel ist ja gleichzeitig Staatsmann und Prophet. Und ich denke, dass Gott ihm das alles so offenbart hat, weil Daniel als Staatsmann doch einiges davon verstehen konnte. Selbstverständlich ist es auch deswegen, weil Daniel so treu war, auch im Gebet. Und darum wurde ihm sehr viel offenbart. Was wir jetzt in der Bibel betrachten werden, das ist einzigartig, das gibt es in keiner anderen außerbiblischen Quelle. Nirgends finden Sie so präzise Prophetie in Bezug auf die Zukunft. Heute geht es um die Zeit der Heiden, in Zukunft auch. Die Zeit der Heiden hat begonnen ungefähr 605 vor Christus mit Nebukadnezar, damals als er Jerusalem eroberte. Deswegen beginnen die Statue und diese Traumgesichte hier mit Babylon und nicht mit den Reichen vorher. Da war ja noch Assyrien oder Ägypten vorher. Aber die haben Jerusalem nicht zertreten. Die Zeit der Heiden, das ist die Zeit, wo Jerusalem von den Heiden zertreten wird, dauert immer noch an bis zur Wiederkunft Christi. Ich versuche heute in Kapitel 7 einen Bogen zu spannen von Nebukadnezar bis zum letzten Gericht. Ist in einer Predigt ja kaum möglich. Man muss das sehr gerafft bringen. Das Kapitel 7 beginnt mit den vier Winden des Himmels, die losbrechen auf das große Meer. Mit dem Meer ist nicht Wasser gemeint diesmal, sondern das Völkermeer. Und die Winde, obwohl da steht des Himmels, das sind nicht geistliche Winde, sondern das ist der Himmel, der Luftraum über der Erde. Das geht jetzt mehr um Turbulenzen, und zwar Turbulenzen, die durch menschliche Ideologien gebracht werden. Und man sieht vier Tiere aus diesem Meer aufsteigen, vier Reiche, die da steigen, oder vier Könige. Das vierte dauert eigentlich immer noch an. Offenbarung 17 sagt vom vierten Reich, das Reich, das war, das nicht ist und das sein wird. Es wird wieder kommen, dieses Reich. Wir werden noch sehen, vielleicht nicht heute, was das genau ist dann. Ideologien wühlen Völker auf, das war schon immer so. Und jeder, der kommt und seine Macht entfalten will, tut das aufgrund einer bestimmten Ideologie. Das haben wir im Ersten Weltkrieg gesehen, Lenin 1917, die Oktoberrevolution. Kommunismus, der kommt, er wollte den Imperialismus ersetzen, die Zaren in Russland, diese Feudalherrschaft. Mein Vater war begeistert von Lenin, weil er dachte, endlich wird's besser in Russland, und hat dann bald gesehen, jetzt sind nur einfach eine andere Elite an der Spitze und die nützen und saugen das Volk genauso aus wie vorher. Da ist nichts von alles gehört allen. Es ist einfach irgendeine andere Ideologie, aber die bringt nicht wirklich etwas anderes. Königreiche kommen und gehen. Bis Jesus Christus kommen wird und ihm wird die Herrschaft übergeben, das werden wir heute sehen. Und dann das, was uns heute eigentlich ermutigen soll, neben all dem Schweren, das wir sehen werden. Ich weiß nicht, ob Sie das packen hier, aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie bis in alle Ewigkeit behalten. Diesen Text lesen wir dann noch einmal. Liebe Geschwister, wenn Sie wiedergeboren sind und Buße getan haben und Vergebung haben, dann sind wir das. Die Heiligen des Allerhöchsten. Wir werden jetzt noch geplagt werden, eine Zeit lang, aber wir werden die Königsherrschaft empfangen. Und dann werden wir sie haben bis in Ewigkeit. Das, was jetzt läuft, ist vergänglich. Wir werden mit Christus regieren. Und wenn jetzt Schweres kommt, dann denken Sie immer daran, wir werden eines Tages mit Christus regieren. Das ist eine wunderschöne Zukunft. Dann wird Friede herrschen. Das wird ein Friedensreich sein. Ich werde jetzt den Text lesen, 1 bis 14 im Kapitel 7, damit Sie dranbleiben können, sehen Sie es hier auch auf diesen Folien. Im ersten Jahr Belsazars, das war also etwa 10 Jahre vor der Löwengrube, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Er schrieb den Traum sogleich auf, und dies ist der vollständige Bericht. Daniel begann und sprach: Ich sah bei Nacht in meinem Gesicht, und siehe, die 4 Winde des Himmels brachen los auf das große Meer. Und 4 große Tiere stiegen aus dem Meer empor, jedes verschieden vom anderen. Das erste glich einem Löwen und hatte Adlerflügel. Ich schaute, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es von der Erde aufgerichtet und wie ein Mensch aufrecht auf seine Füße gestellt wurde und wie ihm ein menschliches Herz gegeben wurde. Und siehe, das andere, zweite Tier glich einem Bären. Und es war nur auf einer Seite aufgerichtet und hatte 3 Rippen in seinem Maul zwischen seinen Zähnen. Und es wurde zu ihm so gesprochen: Steh auf, friss viel Fleisch. Danach schaute ich weiter und siehe ein anderes Tier, wie ein Panther. Das hatte 4 Vogelflügel auf seinem Rücken, auch 4 Köpfe hatte dieses Tier, und ihm wurde Herrschaft verliehen. Nach diesem sah ich in den Nachtgesichten und siehe ein 4. Tier, furchterregend, schrecklich und außerordentlich stark. Es hatte große eiserne Zähne, fraß und zermalmte und zertrat das Übrige mit den Füßen. Es war ganz anders als alle vorherigen Tiere und hatte 10 Hörner. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen denselben auf, und 3 der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und jetzt kommt etwas völlig anderes. Es ist zwar noch derselbe Traum, aber es scheint, als ob Daniel nun plötzlich 180 Grad in eine andere Richtung schaut, oder als ob der Vorhang fällt und wieder aufgeht. Und jetzt kommt was völlig anderes. Ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Komischer Thron. Wer dazu mehr wissen möchte, lese Hesekiel 1. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. 1000 mal 1000, das sind Millionen, dienten ihm, und 10.000 mal 10.000, das sind Hunderte von Millionen, standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal vor einem Gericht erschienen sind, aber wenn Sie das müssten, und dann stehen da Hunderte von Millionen, und jetzt müssen Sie Rechenschaft ablegen. Das ist beeindruckend. Und es geht nicht mehr um Gnade. Ein Feuerstrom ergießt sich. Jetzt ist die Gnadenzeit vorbei. Jetzt kommt Gericht. Das ist hart hier. Ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Ich sah zu, bis das Tier getötet und sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wurde. Auch den übrigen Tieren wurde die Herrschaft weggenommen und ihre Lebensdauer wurde ihnen auf Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen, und alle Völkerstämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht, und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Ein auf den ersten Blick vielleicht etwas schwieriger Text. Die Winde des Himmels, das kann allerlei sein. Religionskriege, Religionskämpfe, Verfolgungen wegen dem Glauben, Philosophien, hab schon erwähnt einige davon. Geld- und Wirtschaftspolitik, dieses Wohlstandsgefälle, das zu ganzen Völkerwanderungen führt. Ich habe mir sogar sagen lassen, dass es ein kleines Land irgendwo in Europa gibt, das deswegen eine Einwanderungsinitiative gestartet hat. Das soll es geben. Kriege und Katastrophen, Flüchtlingsströme, Hungersnöte, Seuchen. Alles ergießt sich über die Welt, wühlt die Völker auf. Die ganze Welt ist in Unruhe und denken Sie ja nicht, das sei bloß jetzt Neuzeit. Das hat's schon immer gegeben. Das Meer ist aufgepeitscht, schon immer. Menschen sind unruhig, Menschen gehen aufeinander los. Sie haben leider den Friedefürst, der vor 2000 Jahren kam, verworfen, gekreuzigt, getötet und dann gedacht, das Problem sei gelöst. Friede wird's nicht geben ohne den Friedefürsten. Und man sieht, Daniel hat diesen Traum und er sieht diese Reiche da aus dem Meer aufsteigen. Das erste gleicht einem Löwen und hat Adlerflügel. Das erinnert an das goldene Haupt aus Daniel 2. Sehr würdevoll, sehr majestätisch. Ein Löwe mit Adlerflügeln. Ein Adler ist ein majestätisches Tier, ein Löwe, der König der Tiere. Das zeigt das goldene Haupt. Ihm werden die Flügel ausgerissen. Entweder auf das Reich bezogen. Nach Nebukadnezar war die Macht vorbei. Es ging noch 20 Jahre. Und dann starben diese Könige aus, wurden getötet. Die Meder und Perser übernahmen das Reich. Belsazar war ein ängstlicher König, ein ängstliches Herz. Man könnte es aber auch auf Nebukadnezar selbst beziehen. Ihm wurden auch mal die Flügel gestutzt, als er seinen Verstand verlor. Wir haben die Geschichte gehört. Aber dann kam sein Verstand wieder, als er wieder auf Gott schaute. Und er wurde wieder auf seine Füße gestellt. Und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Er hat sich bekehrt. Ganz interessant, wie genau diese Bilder zutreffen. Und dann kommt der Bär. Oh, Entschuldigung. Dann kommt der Bär, ein bisschen plump. Ist zwar größer, ja, als ein Löwe, aber der ist plump. Tatsächlich, die Meder und Perser, die haben die anderen Völker erobert wegen ihren zahlenmäßigen Überlegenheit. Die konnten einfach Riesenheere auf die Beine stellen und dann die Welt erobern. Drei Rippen in seinem Raum, man geht davon aus, das ist nicht ganz sicher, aber wahrscheinlich ist das Lydien, die ganze Westtürkei, und dann Babylon und Ägypten haben sie zusätzlich noch erobert. Auf einer Seite aufgerichtet, dieser Bär. Ja, die Perser waren immer die Stärkeren in der Verbindung von Medern und Persern. Die Meder die Schwächeren, die Perser die Stärkeren. Plumper Bär, der erobert. Und dann kommt ein anderes Tier, Panther. Viel kleiner, aber gelenkig. Sehr schnell, vier Flügel auf dem Rücken. Ein Zeichen für seine Schnelligkeit. Alexander der Große, der innerhalb von 10 Jahren alles auf den Kopf stellt. Das ganze Reich der Meder und Perser erobert und noch vergrößert und dann stirbt. Und an seiner Stelle kommen 4 Generäle, aus der Geschichte kennen Sie die sicher alle noch, Kassander, man sagt, das seien die Diadochen, gibt dann die 4 Diadochenreiche, Kassander mit Griechenland, Lysimachus reißt sich Mazedonien und Lydien, eben die Westtürkei unter den Nagel, Seleukos die ganze Osttürkei und alles in den Osten bis zum Indus, bis nach Indien und Ptolemäus den Süden, Ägypten. Und wenn man dann Kapitel 11 in Daniel liest und überhaupt nicht versteht, was da abgeht, dann ist das immer der König des Nordens und der König des Südens und der König des Nordens. Das sind die Seleuziden, das Nordreich, da wo Syrien heute ist, im Norden von Israel ausgesehen. Und die Ptolemäer, das sind die Ägypter im Süden von Israel ausgesehen. Ich habe jetzt schon Angst, über Daniel 11 zu predigen. Da muss man dann einfach Weltgeschichte erzählen, um zu zeigen, wie sich das Wort wörtlich erfüllt hat. Und das kann langweilig werden. Ja, wir werden sehen. Aber da, ein Leopard, ein Panther, 4 Köpfe, 4 Generäle, alles schon vorausgesagt. 4 Flügel, sehr schnell, kleiner als ein Bär. Alexander hat mit 30.000 Mann eine medopersische Armee von etwa 120.000 einfach erledigt, weil er schnell war. Unglaublich. Der hat die große Übermacht einfach in den Boden gestampft, überrannt. Und dann das 4. Tier. Da gibt es keinen Vergleich mehr zu einem Tier. Wir sehen das so, ja, mit Bildern von Tieren, aber denken Sie dran, dass in der Bibel immer steht, es sah aus wie ein Löwe. Es war kein Löwe, aber es sah so ähnlich aus. Oder es glich einem Panther, so ungefähr, ja. Und das 4., man kann es nicht vergleichen. Es ist furchterregend, schrecklich, außerordentlich stark, hatte große eiserne Zähne, zermalmte alles. Diejenigen von uns, die sich ab und zu auch mal Filme erlauben, die erinnern sich jetzt vielleicht an große weiße Zähne, ja, von dem sogenannten Beißer in einem James-Bond-Film. Irgend so was Furchterregendes, ja, aber das wird viel schlimmer sein hier. 10 Hörner. Ein kleines Horn wächst dann noch, ist ganz klar der Antichrist. Hat Augen wie Menschenaugen. Ein Maul, das große Dinge redet, ein Lästermaul, wird 3 Könige ausreißen, die sind noch nicht da. Wir wissen nicht, wie das gehen wird mit diesen 10 Königen. Das ist noch ein bisschen geheimnisvoll. Ich folge dann den Auslegungen von Arnold Fruchtenbaum, scheint mir am logischsten, wenn wir dann die 2. Hälfte dieses Kapitels ansehen. Was ist das? Und wie kommt der auf, dieser Antichrist? Aber vorläufig sind wir bei diesem aufgewühlten Meer. Ich mute Ihnen jetzt einige Bilder zu. Das ist der Tahrirplatz in Kairo, von dem haben wir doch sehr viel gehört in letzter Zeit. Der sah eher so aus. Die Volksmassen, das Völkermeer ist in Bewegung, nachts beleuchtet und am Tag geht man aufeinander los. Die Völker, die sind in Aufruhr. Man will Partei ergreifen für den oder für den anderen und man bekämpft sich. Barrikaden stehen in der Ukraine. Auch hier wird gekämpft für den Westen oder für den Osten. Man kämpft gegen die Polizei. Man braucht allerlei. Die Welt steht in Flammen, tatsächlich. Und das ist übrigens die Geschichte von Europa durchs Mittelalter. Da waren immer Kriege. Dauernd, irgendwer ging immer auf irgendeinen los und wollte eine neue Ideologie errichten und die Volksmassen nach dieser Ideologie unterdrücken oder leiten, je nachdem, wie man es dann formuliert. Und dann gibt es so ein paar Leute, die wollen Frieden machen. Das ist ja gut und schön, aber was bleibt, ist das Chaos. Die Volksmassen sind in Aufruhr. Es beunruhigt mich. Ich könnte jetzt stundenlang weiter erzählen, Bürgerkrieg in Syrien, Rebellen im Sudan oder überall in Afrika, Aufruhr im Nahen Osten. Bei uns genügen Sportanlässe. Wir brauchen keinen Krieg. Wir können uns auch sonst die Köpfe einschlagen. Menschen sind unmöglich. Und das ist vielleicht das symptomatischste Bild von allem. Am Anfang hätte ich auch beinahe gelacht, aber es macht mir Angst. Wenn einige auf dem Boden liegen, dann erst recht auf sie los, die können sich nicht mehr wehren, jetzt nehme ich nicht mehr viel Schaden, aber dem anderen kann ich noch etwas mehr beifügen und die Kleinsten werden schon mitverführt in diesen Irrsinn. Die Völkermeere sind in Aufruhr, Machtblöcke werden von Menschen geschmiedet, halten eine gewisse Zeit und gehen wieder unter. Wie wir das in dieser ganzen Geschichte von diesem Traum gelesen haben. Da kommt einer, aber der vergeht wieder, kommt ein anderes Tier. Und komisch, dass die mit Tieren dargestellt werden. Tiere, die einfach fressen und niederwalzen. Und einer hat es mal ganz schön gesagt. Er hat gesagt, Humanität ohne Divinität führt zur Bestialität. Und so läuft die Welt heute. Das ist so. Was wir erleben hier in der Schweiz, das ist absolut unglaublich. Wenn sie ungefähr so alt sind wie ich, dann sind sie mit von den größten Glückspilzen, die je hier in dieser geografischen Zone über die Erde gewandert sind. Meine Mutter hat noch Zweiten Weltkrieg erlebt. Ich nicht. Ich erlebte nur Zeit des Aufbaus und wirtschaftlichen Wachstums und Wohlstand und wunderbar und alles nur schön und Frieden. Das ist das Ungewöhnlichste, was Sie erleben können. Meine Nachkommen werden es längst nicht so gut haben wie ich. Es wird jetzt schwieriger. Man spürt schon, wie die Wellen höher gehen. Und die Bestien kommen wieder. Immer will man Macht und andere unterdrücken. Man merkt ganz leicht schon gegen unsere Schweiz, ja? Wir wollen nicht mitmachen in diesem Machtgebilde EU. Jetzt kommt der Druck, ist ganz klar, bis wir mitmachen. Gibt gar keinen anderen Weg. Die Tiere sind zu mächtig. Das schäumt und spritzt und die Wogen kommen und werden uns überschwemmen. Zweifel daran. Aber jetzt, Daniel sieht das. Es macht ihm übrigens auch Angst. Und wenn wir so diese Völker rasch durchgehen, das war Babylon. Ich bin froh, dass Ägypten im Süden da anders eingefärbt ist. Die waren zwar tributpflichtig, da bei Karkemisch 605 am Euphrat oben vor Christus hat Nebukadnezar die Ägypter zurückgeschlagen, tributpflichtig gemacht. Dann wurde es größer, ja. Man sieht im Norden schon Medien, Nordosten, die Meder und Perser, das war das nächste Reich, mindestens dreimal so groß wie Babylon. Die haben jetzt eben Lydien, den Westen der Türkei, auch gerade erobert. Und dann kommt das Reich Alexanders des Großen, ein Riesenreich. Ich glaube, nur Genghis Khan war mal größer mit seinem Mongolenreich, sonst war nie jemand noch größer. Oder dann, ja, zu jener Zeit schon gar nicht. Und dann am Schluss das vierte Reich. Das Römische Reich hat sich geografisch verschoben, aber alle Reiche beherrschten Jerusalem. Das Römerreich hat sich nach 300 Jahren irgendwie zweigeteilt, die beiden Schenkel der Statue, Westrom, Ostrom. Ostrom hat 1000 Jahre länger überlebt als Westrom. Viele sagen, das Weströmische Reich oder das Römische Reich, das wird wieder auferstehen, da in Europa. Wir werden dann sehen, wenn wir über den Antichrist reden, zweite Hälfte dieses Kapitels. Genug Geografie. Szenenwechsel. Throne wurden aufgestellt. Diese Reiche werden vergehen. Das alles, was wir jetzt erleben, ist so vergänglich. Es ist schön, wenn es uns gut geht und ich wünsche Ihnen nur Gutes. Aber es vergeht. Irgendwann kommt das hier, das Gericht. Und es ist erstaunlich, wie das jetzt beschrieben wird. Ein Hochbetagter setzt sich. Nach all diesem Aufgewühlten der Völkermeere, der Hochbetagte kommt und setzt sich. Jetzt kehrt Ruhe ein. Es ist Gott, niemand anders. Das ist ganz klar. Millionen von Dienern hat er um sich, hunderte von Millionen, die da stehen bei diesem Gericht. Sein Gewand war schneeweiß, er ist absolut gerecht. Man redet oft von der weißen Weste, die Politiker haben sollten. Bei ihm wird es schneeweiß sein, nicht korrupt, den kannst du nicht bestechen, es geht nicht mehr. Ein Feuerstrom ergießt sich von seinem Thron. Wer jetzt noch keine Vergebung hat, der ist zu spät. Jetzt kommt das Gericht. Man kann nicht sagen, wer jetzt noch nicht Vergebung gefunden hat, dann gnade dir Gott. Nein, das ist vorbei. Die Gnade ist vorbei. Jetzt kommt Gericht. Jetzt, heute ist noch Gnade. Wenn du die Vergebung in Jesus Christus noch nicht hast, bete darum, damit du vor diesem Gericht nicht abgeurteilt wirst. Dann ist es zu spät. Das Gericht setzt sich. Und jetzt beginnt die Verhandlung. Die Bücher werden geöffnet. Ich bin so dankbar, dass im Neuen Testament diese Kolosserstelle steht. Gott hat euch mit Christus lebendig gemacht. wenn du dich ihm zuwendest, um Buße betest, Vergebung erbittest, dann wirst du wie lebendig gemacht mit Christus, bekommst dieses neue Leben, diesen Frieden im Herzen. Und er hat dir alle Übertretungen vergeben, das will Gott, er will vergeben. Er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht. Stell dir vor, die Bücher werden geöffnet, aber du stehst nicht mehr drin. Dein Urteil ist ausgelöscht. Du bist gerechtfertigt, das ist wundervoll. Er hat diese Schuld aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Da hat er bezahlt dafür. Du musst nicht mehr selbst für deine Schuld bezahlen. Jesus hat's getan. Und das sollen wir predigen in der ganzen Welt, damit, wenn möglich, noch viele nicht in diesem Gericht ins ewige Verderben wandern müssen. Die Schuld wäre eigentlich gelöscht. Es gibt Vergebung. Daniel schreibt, ich sah fortwährend hin, wegen des Lärms der hochfahrenden Reden, die das Horn führte. Der Antichrist erkennt gar nichts. Jetzt noch vor diesem Gericht macht er Lärm. Und was mich an diesem Text so, getroffen hat, plötzlich, Daniel schaut nicht hin wegen dem Inhalt der hochfahrenden Reden. Einfach nur wegen dem Lärm. Und das ist doch so oft symptomatisch für diese Welt. Man macht einfach Lärm. So richtige Schaumschläger. Man will etwas darstellen, was gar nicht da ist. Und der Antichrist wird Lärm machen, lästern. Sehr viel Leid zufügen. Aber dann schaut Daniel hin und sieht, wie das Tier getötet, sein Leib umgebracht und einem brennenden Feuer ausgeliefert wird. Ja, zum Glück gibt es ein Ende für diesen Antichristen, so wie wir gelesen haben, dass auch diesen Reichen ihre Zeit auf Zeit und Stunde gegeben ist. Die Geschichte läuft Gott nicht aus der Hand. Er ist der, der der Mächtigste ist. Und jetzt sehen wir etwas ganz, ganz Wunderbares. Siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels. Und schon jetzt ist klar, wer das ist. Wenn er mit den Wolken des Himmels kommt, kann nur Jesus Christus sein. Wir werden bald Auffahrt feiern. Und wenn Sie in der Bibel nachlesen, wie Christus gegen Himmel aufgefahren ist, dann steht dort, dass eine Wolke ihn aufnahm und er fuhr gegen Himmel auf. Und dann kamen Engel und haben zu den Jüngern gesagt, was steht ihr da, ihr Männer von Galiläa, und schaut so verwundert gen Himmel. Also ich hätte auch verwundert gen Himmel geschaut. Wenn da mein Herr einfach von einer Wolke weggenommen wird, dann schaust du verwundert gen Himmel. Und die Engel sagten so, wie ihr diesen Jesus habt gen Himmel fahren sehen in dieser Wolke, so wird er wiederkommen. Da kommt einer mit den Wolken des Himmels, Jesus Christus. Wieso wusste Daniel das schon 600 Jahre vorher? Ist ja schon verblüffend. Einer der Gründe, weshalb ich glaube. Wegen der Prophetie. Die ist so wortwörtlich eingetroffen, ist unglaublich. Gleich einem Sohn des Menschen, ja, so wird er immer wieder genannt. Und er wurde vor den Hochbetagten gebracht. Und ihm, Christus, wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Was für eine Hoffnung, wenn wir heute das aufgepeitschte Völkermeer sehen. Einmal wird Jesus Christus kommen und dann wird ihm die Herrschaft, die Ehre, das Königtum gegeben. Das, was die Menschen heute so an sich reißen und was die Grundlage der Sünde ist. Alle Ehre mir. Das ist heute das System. Und darum ist es so sündig. Der wahre Friedefürst, der gekreuzigt wurde, wird wiederkommen, sein Reich errichten. Vielleicht erinnern Sie sich an die Statue, und da kam plötzlich ein Stein, ohne dass jemand Hand angelegt hat, hat die Füße der Statue getroffen und alles zermalmt. Sämtliche Königreiche fielen in sich zusammen, nichts mehr blieb, der Stein breitete sich aus über die ganze Erde. Ein Bild für das, was hier gesagt wird. Ich komme zum Abschluss. Und das haut mich fast um. Ich weiß nicht, was Sie jetzt denken. Hören Sie mal zu. Ich, Daniel, ab Vers 15 jetzt, wurde deshalb in meinem Geist zutiefst beunruhigt und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Das verstehe ich noch. Der sieht sein Land, die Stadt Jerusalem, der Ort seines Tempels von den Völkern zertreten. Die Volksmassen aufgewühlt, die Tiere, die da kommen, eines schrecklicher als das andere, da hätte ich auch Angst. Der ist beunruhigt. Ich näherte mich einem der Umstehenden in diesem Traum, das sind ja hunderte von Millionen, die Gott dienen, jetzt nähert er sich einem, und er bat von ihm, was erbittet er? Sichere Auskunft über das alles. Verstehen Sie? Der Traum, wir haben ihn jetzt erzählt und jetzt sagt er, ich möchte sichere Auskunft über das alles. Da redete er mit mir und verkündete mir die Bedeutung der Dinge. Also Daniel sagt, der hat es mir gesagt, das alles, die sichere Auskunft. Und jetzt kommen zwei Verse. Das haut mich fast um, steht ja fast nichts. Und Daniel sagt, er hätte ihm alles gesagt. Also, liebe Freunde, wenn Sie die nächsten beiden Tiere begreifen, haben Sie die ganze Eschatologie begriffen, dann brauchen Sie nichts mehr über die Zukunft zu wissen. Jene großen Tiere, vier an der Zahl, bedeuten, dass vier Könige sich aus der Erde erheben werden. Aber die Heiligen des Allerhöchsten werden die Königsherrschaft empfangen und sie werden die Königsherrschaft bis in Ewigkeit behalten, ja, bis in alle Ewigkeit. Das ist gewaltig. Also was wir wissen müssen, Reiche kommen und gehen. Wir werden es unter diesen Reichen schöner oder weniger schön haben. Ich kann von mir und meiner Generation behaupten, ich bin zur rechten Zeit am rechten Ort geboren. Was jammere ich eigentlich noch? So schön wie ich hat es fast niemand. Wie wir. Das ist ja unglaublich. Was wir in den letzten Jahrzehnten hier in dieser Gegend hatten, Westeuropa, Amerika, USA, das war das Paradies, Schlaraffenland, hoch zwei. Aber das alles, das vergeht, nicht das Wahre. Jesus Christus wird wiederkommen. Und die Heiligen des Allerhöchsten, wir, werden die Königsherrschaft empfangen. Dann wird Friede werden. Und das Verrückteste, er sagt so wenig, aber etwas sagt er zweimal. Das wäre ja schon fast Platzverschwendung, wenn er schon nur so wenig sagt. Wieso sagt er dann etwas davon noch zweimal? Ja, damit wir es wirklich glauben. Und die Königsherrschaft werden wir bis in Ewigkeit behalten. Und wenn ihr es nicht glaubt, ja, bis in alle Ewigkeit. Ich wusste gar nicht, dass man Ewigkeit steigern kann. Zuerst ist nur die Ewigkeit und dann ist alle Ewigkeit. Jetzt glaubt's doch endlich. Ihr werdet bis in alle Ewigkeit mit ihm herrschen. Wenn Sie jetzt nicht heimgehen und vor lauter Freude gar keinen Appetit mehr haben, oder vor lauter Freude einen Riesenappetit haben und das Essen zehnmal so sehr genießen, dann verstehe ich nichts mehr. Wir werden in Ewigkeit mit Jesus herrschen, wenn wir an ihn glauben, wenn wir ihm vertrauen, mit ihm leben. Das wird wundervoll sein, dann wird Friede herrschen, das neue Jerusalem wird kommen und wir werden dort in der Herrlichkeit mit Jesus herrschen. Daniel erbittet jetzt noch Auskunft über das kleine Horn, die zehn Hörner, dieses schreckliche Tier, das für nächsten Sonntag. Schauen wir ein bisschen genauer dann noch hin. Aber für heute wollen wir einfach dankbar sein, dass Gott die Fäden nicht aus der Hand gibt. dass er die ganze Geschichte führt, auch wenn wir es manchmal nicht verstehen. Unsere Aufgabe ist, geht hin in alle Welt und mache zu Jüngern alle Völker, indem ihr sie taufet auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und sie halten lehret alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, die Guten und die Schlechten, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Eine ganz gewaltige Sache. Gott wird dieser Statue, diesen Menschenreichen ein Ende setzen. Wir werden mit ihm regieren bis in Ewigkeit. Ich will noch beten. Vater im Himmel, ja, die Welt ist aufgewühlt. Und wenn wir denken, was alles passiert auf dieser Erde, dann ist es fast unbegreiflich, dass wir hier im Frieden und in der Ruhe dürfen leben. Uns können versammeln in aller Freiheit, dein Wort anschauen, beten und singen miteinander und niemand stört uns. Es ist ein unglaublicher Frieden, den wir hier haben. Danke dafür. Schenke, dass wir die nicht vergessen, die das nicht haben, die Verfolgung erleiden, was ihnen schlecht geht, die müssen leiden, um deines Namens willen oder einfach, weil Mächtige kommen und Völker beherrschen und weil das alles so eine aufgewühlte Sache ist. Aber du wirst wiederkommen, die Thron errichten. Du wirst Gericht halten, Gerechtigkeit wird einziehen auf dieser Erde und der Friede wird kommen und wir dürfen mit dir sein. Hab Lob und Dank für das unglaubliche Vorrecht und die wundervolle Hoffnung, die wir dürfen haben. Amen.